Du hörst Head Coach Körper, Sport, Kopf, den Podcast, der dir als Hobby- und Freizeitsportler neue Einblicke in verschiedenste Themen gibt, wie zum Beispiel den mentalen Bereich, der bei allen Sportlern einen großen Anteil an den Ergebnissen hat. Head Coach Marc spricht in seinem Podcast mit Menschen, die sich mit dem Sport, dem Körperlichen, dem Mentalen oder sogar mit allen drei Sachen befassen. Marc ist zertifizierter Neuroathletik- und Mentalcoach. In 6 Jahren als Bundestrainer und Mentalcoach hat er mit seinem Team jeweils 3-mal den Weltmeister und den Europameistertitel geholt.
Hi, ich bin Headcoach Marc und eine Woche ist schon wieder vorbei und auch die heutige Folge, die ist gesponsert von Neurotrim, deinem persönlichen Neuroathletiktraining für intelligente Muskeln. Bei Leistungssportlern holt das Training die letzten 4-5% heraus. Schnelligkeit und Explosivität wird dadurch gewonnen, weil die Muskelansteuerung schneller wird und das Gleichgewichtsgefühl wird ebenfalls verfeinert. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei Hobby- und Freizeitsportlern. Zudem kann das Training älteren Menschen und Angehörigen helfen, wieder mehr Lebensqualität zu erlangen. Den Link hierzu, den findet ihr in den Shownotes. Ich war vergangenes Wochenende bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Leipzig und unter anderem habe ich dort 2 Interviews für den Podcast führen dürfen. Den Start macht heute eine junge Frau, die mich wirklich sehr beeindruckt hat. Katharina Bauer ist Stabhochspringerin, hat eine unglaubliche lebensfrohe Ausstrahlung, die ehrlichsten Augen, die ich seit langem gesehen habe und genießt wirklich jeden Moment ihres Lebens. Vergangenes Jahr, da war nicht nur ihre sportliche Karriere fast vorbei, sondern ihr Leben hatte eine entscheidende Wende bekommen. Katharina ist die erste Stabhochspringerin mit Defibrillator. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und Spannung beim Hören des Podcasts mit der Geschichte von Stabhochspringerin Katharina Bauer. Katharina, du hast angefangen mit Kunstturnen und bist dann zur Leichtathletik gekommen. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie sich das irgendwie damals alles ergeben hat.
Ja, ich habe mit 4 Jahren Mutter-Kind-Turnen angefangen und war eigentlich als Kind immer sehr aktiv. Meine Eltern ist nichts anderes übrig geblieben, als mich dann eigentlich zum Turnen zu schicken. Und ich wurde halt irgendwann leider dann, wurde dann sehr groß und ich war dann schon, glaube ich, 1,75 und die kleinste Turnerin oder größte ist ja 1,60 gewesen. Und deswegen habe ich immer parallel dazu dann noch angefangen, Leichtathletik zu machen. Und ja, so kam das dann.
Wie kam es zum Stabhochsprung? Du wirst wahrscheinlich ein paar andere Sachen ausprobiert haben und dann hing es dann da am Ende dran, dass es hieß, jetzt wird es doch Stabhochsprung?
Ich habe erstmal parallel ja zum Kunst- und Leichtathletik gemacht. Dann habe ich irgendwann deutschen Sechskampf gemacht. Das heißt, 3 Disziplinen Touren, 3 Disziplinen Leichtathletik. Und dann hat lustigerweise Caroline Hinks, die ist ja auch beim USC Mainz, hat einen Aushang gemacht, wer möchte mal Stabhochsprung ausprobieren. Und da war ich mir erst gar nicht so sicher. Und meine Mutter hat gemeint, komm, jetzt probier's einfach mal. Und ich habe dann Probetraining bei ihr gemacht und ich war da direkt Feuer und Flamme. Ne? Und das hat sie ganz toll gemacht. Und dann habe ich mich sehr schnell dazu entschieden, dann nur noch Stabhochsprung zu machen. Und ein Jahr später haben wir dann meinen ersten Wettkampf gemacht. Und ich habe mit einer Trainingsgruppe gestartet von 10 Leuten. Und dann dem ersten Wettkampf bin ich dann 1 Meter höher als alle anderen gesprungen aus meiner Gruppe. Und da hat mich auch der Bundestrainer gesehen. Und dann ging das alles sehr schnell. Und im Winter war ich schon bei ihm. Und ja, fortlaufend war das dann eigentlich schon so der Karrierestart von mir, ja.
Wie war das erste Mal? Kannst du dich noch daran erinnern? Also wie hat es angefangen? Wahrscheinlich mit ganz kleinen Höhen so ein bisschen erstmal Technik und irgendwie ein Gefühl für kriegen. Wie fängt sowas an?
Genau, wir haben ja im Training haben wir dann immer mal auch so eine Schnur hingelegt, was weiß ich, bei 2,40 Meter und einfach nur geschaut und haben wir gesagt, wir probieren es mal. Und wir haben wirklich bei, ich glaube, 1,80 angefangen und ich musste jede 10 Zentimeter springen und wir hatten an dem Tag 35 Grad, das heißt, ich bin an dem Wettkampf, bin dann am Ende 2,90 gesprungen, habe noch 3 Versuche bei 3 Meter gemacht. Ich war danach echt fix und fertig. Der Bundestrainer, damals Herbert Chingong, hat mir dann noch Sonnencreme gegeben im Wettkampf, weil ich schon ein ganz rotes Gesicht hatte. Ja.
Allgemein, was fasziniert dich an dem Sport, den du betreibst?
Mich fasziniert einfach so diese ganze Art dieser Sportler. Das ist so auch dieses akrobatische Teil. Man ist ja auch immer fasziniert vom Turnen oder Saltus. Und man kann auch überall Stabhochsprung ausführen. Wir haben natürlich ganz tolle Optionen auch für Meetings. Ne? Ob es jetzt am Tegernsee ist, dass man vom Prinzip her die Anlage im See hat oder im Einkaufszentrum oder irgendwo auf Marktplätzen. Und ja, der Flugmoment ist toll. Und wenn es läuft und du einen guten Sprung hast und wirst dann einfach über die Latte katapultiert, das ist das schönste Gefühl auf der Welt einfach. Wenn du weißt, dass dann die Latte noch liegen bleibt und alle sich mit dir freuen. Und ja, diese Katapultwirkung ist eigentlich so das Schönste.
Gab es mal Momente, wo du irgendwie so einen Moment hattest, wo du dachtest, okay, Mist, jetzt wird es irgendwie vom Landen, jetzt wird es kritisch, jetzt ist es doof oder jetzt habe ich die Stange so blöd unter mir, weil ich kann mich früher daran erinnern, beim Hochsprung, ich hatte wirklich mal so einen Moment, da bin ich so bescheuert auf der Latte aufgekommen und das war echt im Kopf danach.
Ja, natürlich. Das passiert mir eigentlich dann auch, ist mir schon öfters passiert. Ich bin auch gestern erst bei meinen Versuchen hier auf diesem Musikantenknochen gelandet. Das tut jetzt auch schon weh. Ich bin auch mit dem Rücken drauf gelandet, mit dem Hals, immer gerade so kurz vor knapp, dass es gefährlich geworden ist. Das passiert halt einfach, ne? Und da ist es aber auch wieder ganz wichtig, dann mental da anzusetzen, weil sich einfach Ängste breit machen. Und es wird auch in dem System gespeichert. Die Zellen merken sich das. Und das muss man dann wieder rausarbeiten, ne? Und da habe ich zum Glück meine Mutter, die ja NLP-Coach ist, und wir arbeiten seit bestimmt jetzt schon 10 Jahren ungefähr zusammen, auch vor jedem Wettkampf. Und egal, wo ich jetzt auf der Welt bin, sind wir so aufeinander eingestimmt, dass wir auch einfach über FaceTime dann so eine Trance machen können, also wirklich eine Hypnose, und das auch aufwache. Also so mit Kunden könntest du es natürlich nicht machen, am Ende wachen die nicht mehr auf. Aber auch Südafrika, Kopfhörer rein, höre ich ihre Stimme. Und wie gesagt, das machen wir auch auf jeden Fall immer vor jedem Wettkampf.
Spannend. Also ich glaube, es ist immer noch ein großes Metier, also dieser Bereich mentales Training, wie man es auch immer ansetzt. Und so viele machen das noch gar nicht. Das heißt, es entwickelt sich immer mehr dahin. Was denkst du, warum? Hat es noch so ein negativ behaftetes Mental, dass man denkt, man muss krank sein, um sowas zu machen?
Ja, ich glaube, genau das ist einfach der Punkt. Die meisten Leute denken, man braucht einen Mentalcoach, wenn irgendwas nicht stimmt. Und das ist einfach nicht der Punkt. Natürlich kann man sich erstmal mit Ängsten so weiter beschäftigen, aber jeder Mensch hat ja auch irgendwie ein Päckchen zu tragen und keiner ist da komplett frei von allem. Und aber dieses Mentaltraining, Hypnose, NLP, Neuroathletik, die kann dich einfach auch noch mal mehr pushen. Also das heißt, selbst wenn ich meine Ängste auch aufgelöst habe und es mir wirklich gut geht, wie jetzt vor deutschen Meisterschaften, stärken wir einfach Ressourcen wie Vertrauen, Selbstbewusstsein, innere Erdung auch, ne? Das kann man halt einfach nochmal so manifestieren und einweben ins System, dass man am nächsten Tag an der Anlage steht oder im Wettkampf und denkt, wow, man hat diesen Flow-Moment, und den kann man halt auch wirklich nochmal fördern und pushen. Von daher finde ich es eigentlich jetzt auch gut, dass es trotz allem immer mehr Anklang findet, ne? Es gibt ja auch immer mehr Unternehmen oder Firmen, die das auch pushen, oder meine Mutter macht zum Beispiel auch Unternehmenscoaching, also ja, zum Beispiel auch Thema Yoga gehört ja auch damit rein, ne? Meine Yogalehrerin, die ist ja jetzt auch zum Beispiel hier dabei, das ist ja auch das mentale Meditation, oder ich mache auch immer vor jedem Wettkampf Yoga. Also ich habe da immer mein ganzes Team irgendwie so um mich rum, wo ich weiß, da bin ich jetzt perfekt eingestimmt, ne? Der Körper ist fit und das innere Feuer kommt nochmal raus, ne? Man kann das einfach da nochmal rauskristallisieren, ja.
Sehr cool. Wie viel Aufwand steckst du damit rein? Weil diejenigen, die das anfangen zu machen, die müssen halt wissen, das ist wie ein normales Muskeltraining, wie ein Lauftraining. Du musst Wiederholungen haben.
Ja, genau. Übung macht den Meister, ne? Also ich mache auf jeden Fall konsequent einmal in der Woche Yoga-Kurs. Der wird auch angeboten bei uns in Leverkusen. Das ist 1,5 Stunden. Ich mache aber trotz allem für mich zu Hause was. Also das heißt, wenn ich morgens aufstehe, erstmal einen Sonnengruß. Einfach mal 10 Minuten Zeit nehmen. Oder wenn ich nicht fit genug bin oder keine Lust habe, man muss auch Yoga immer nach Gefühl machen, einfach mal hinsetzen und atmen, ne? Auch Meditation, Atmung ist sehr, sehr wichtig. Auch um so ein Thema wie Heilungskräfte zu aktivieren, ne? Das ist ja dann auch nochmal ein anderes Thema von mir natürlich. Aber da habe ich sehr, sehr viel rausgezogen, auch aus diesen mentalen Yoga-Dingen einfach, die man...
Was würdest du sagen, wie groß ist das, wenn du jetzt diese 100% nimmst als Sportlerin? Wie groß ist der Anteil vom Kopf?
Bei uns im Stabhochsprung bestimmt 85%. Definitiv. Also klar, man muss körperlich fit sein, aber wenn man Angst hat oder nicht Angst hat, durchzulaufen oder den Sprung nicht durchzuziehen, ich meine, wir haben ja auch eine Risikosportart. Wenn man nicht konzentriert ist oder müde ist, dann weiß man auch, es steht mal neben sich. Und manchmal fühlt man sich im Training, als ob man noch nie gesprungen ist und läuft durch, wo man denkt, oh Gott, was mache ich hier eigentlich mit dem Stab? Fühlt sich an wie ein Baumstamm. Und das ist aber einfach immer ganz wichtig, was ich auch gelernt habe, das zu akzeptieren, auch Angst zu akzeptieren, dann geht sie eher raus. Wenn ich mich dagegen auflehne, wird sie immer stärker. Und wenn ich sage, gut, jetzt atmest du kurz durch, das ist alles in Ordnung, du kannst trotzdem immer noch springen, und dann kann ich das mittlerweile im Training selbst sehr schnell auch wieder rumdrehen, das Ruder. Und umso öfters ich das gemacht habe, umso weniger Angst spielt überhaupt eine Rolle. Und gerade ist es so, ich springe, ich könnte mich morgens wecken und ich könnte hier trotzdem springen, also...
Sehr geil, das zu hören, dass sich jemand da wirklich so extrem mit beschäftigt. Wenn wir jetzt mal gestern nehmen, ja, du bist deutsche Vizemeisterin in der Halle geworden. Letzter Versuch, da weißt du schlussendlich, ich muss den 60er, ich muss den jetzt springen, um meine Chancen weiter zu erhalten, beziehungsweise um wieder vorne zu sein. Was geht da im Kopf bei dir vor? Also gibt es da so spezielle Sachen, wie du dir so ein bisschen diesen Druck und diesen Stress nimmst?
Ja, ich versuche dann einfach ganz klar bei mir zu sein, ne? Ich muss dann auch alles ausblenden. Ich denke dann, ja, dieses Müssen gibt's nicht, ne? Dann ist es viel zu viel Druck für einen selber. Ich sage, ich will da stehen, ich will einen wunderschönen Sprung machen und ich konzentriere mich wirklich nur auf meine Technik. Und es ist egal, wie hoch die Latte liegt, was da jetzt für eine Zahl steht, weil das macht den meisten Druck. Sondern einfach sagen, wenn ich jetzt einen ordentlichen, schönen Sprung mache und das schaffe, dann komme ich auch über die Latte. Und das habe ich zum Beispiel bei 50 und 55 auch geschafft. Ich wusste, okay, meine Konkurrentin hat vorgelegt. So, entweder habe ich jetzt die Option, ich lasse mich davon runterziehen, denken, oh Gott, ich habe jetzt eh gewonnen. Oder ich stelle mich dahin, was ich gestern gemacht habe, und gesagt, nee, ich kann das aber auch. Und ich bin auch stark. Und ich habe auch genau das Recht zu gewinnen, dass man sich das auch selber erlaubt. Und so konnte ich gestern einen perfekten Wettkampf machen. Ne? Und auch wenn ich nur Zweite geworden bin in vielen Augen, für mich habe ich natürlich persönlich gewonnen, weil ich einfach so eine, diese innere Reise, die ich gerade eintrete, mache ich jeden Tag, jede Woche Fortschritte. Und das ist für mich der schönste Gewinn eigentlich.
Wenn ich sage, jeden Tag versuchen, immer das Beste zu geben, bist du dabei?
Ja. Auf jeden Fall. Ich habe ja vor allem durch meine ganze Geschichte Herzerkrankung, Defibrillator, habe ich natürlich auch sehr, sehr viel übers Leben gelernt. Davor war ich auch schon sehr offen für alle Lebensphilosophien. Aber wenn einmal wirklich was genommen wird oder man denkt, man die Karriere ist zu Ende und darf nicht mehr springen gesundheitlich, es aber selber dann geschafft hat, doch zu sagen, nein, ich schaffe das und ich zeige euch allen, dass es geht oder vor allem mir selber, wird jeder Tag besonders. Und man weiß halt nie, wie lange die Zeit geht. Und ich war schon so oft an dem Punkt, wo mir gesagt wurde, aus ärztlicher Sicht, du darfst nicht mehr weiterspringen. Dann fängst du an, jeden Sprung zu genießen, jeden Wettkampf, weil du nie mehr weißt, wie lang es ist. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache, weil man dadurch, klar, du bist motiviert, konzentriert, aber du bleibst trotzdem halt bei dir innen drin und es ändert sich alles. Es ist gar nicht mehr so dieses, wie gesagt, Müssen und Druck und Konkurrenz, sondern ich stehe da einfach und habe einfach nur Spaß. Und mehr ist es dann gar nicht. Und die Höhen kommen dann halt, wie immer im Leben, von ganz alleine. Klar, da habe ich mehr Erfolg mit, als wenn ich mich unter Druck setze.
Lass uns mal kurz dabei bleiben. Du hast viele Jahre, hast du das mit deinen Herzproblemen im Endeffekt überhaupt gar nicht erwähnt. Das kam, glaube ich, 2015, 2016 so in dem Dreh, kam das, glaube ich, öffentlich raus. Du hast es dann öffentlich gemacht. Wie bist du damit umgegangen? Vielleicht kannst du mal erklären, wie es dazu kam. Also du hast quasi ein Herz gehabt, was viel, viel mehr geschlagen hat als ein normales Herz.
Richtig, ich habe eigentlich seit meiner Kindheit extra Systolen. Das heißt, mein Herz hat damals als Kind schon 7000 mehr am Tag geschlagen wie bei normalen Leuten. Und ich hatte natürlich seitdem immer jedes Jahr Kontrollen und habe das aber natürlich für mich einfach behalten oder nur mein engstes Umkreis wusste davon Bescheid. Aber als dann die Extraschläge auf 18.000 am Tag hochgeschritten sind und es lebensgefährlich geworden ist, habe ich mich ja operieren lassen, habe es aber trotzdem nicht gesagt, weil umso mehr Aufmerksamkeit da ist, umso weniger bleibe ich bei mir und kann mich auch nicht auf mich konzentrieren oder halt auch die Heilung zerstört das einfach. Und als dann wirklich 2018 vor einem Jahr dann der Anruf von dem Arzt kam, wir operieren Sie und dann eigentlich im Krankenhaus selber wurde mir einen Tag davor gesagt, du kriegst ein Defi rein, sonst operieren wir dich nicht. Das war ja von einem auf den anderen Tag, das war für mich ein Riesenschock, weil ich mich davor mit dem Thema auch überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Mich hat keiner vorgewarnt, keiner war da, ich saß ja ganz allein im Krankenhaus. Habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt soweit ist und der Defi drin ist, dann muss ich es auch irgendwie erzählen und einfach Klarheit schaffen, weil man würde es merken, es würde erzählt werden und ich wollte halt von mir aus die Chance haben, das einmal auch richtig zu erzählen. Das ist ein sehr komplexes Thema, wird viel durcheinander geschmissen und da habe ich mich damals mit der DPA getroffen und habe gesagt, so, da kommt das ja dann in mehreren Medien, in super vielen Zeitungen und ich möchte das einmal richtig erzählt haben und dann ist das mal klar raus und so bin ich jetzt halt einfach. Ne? Und das gehört jetzt zu mir und zu meinem Leben und ja.
Wie war denn das, als du im Krankenhaus warst? Also ich glaube schon, dass man sich dann anfängt, spätestens da einfach mal ein paar Gedanken zu machen, oder?
Ja, also ich habe den Ärzten dann erstmal gedacht, gut, wir haben ja hier Berlin, EM war ja noch vor der Tür. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt schon einige OPs und sowas hinter mir. Am besten, ich muss es so oder so machen, weil es war ja gar keine Entscheidung zu treffen. Ne? Wenn ich leben möchte, brauche ich den Defi. Unabhängig davon, ob ich jetzt meinen Sport weitermache. Und ich habe denen dann gesagt, bitte machen Sie so schnell wie möglich einen OP-Termin, damit ich halt auch so schnell wie möglich wieder fit werde. Da haben die mich eh angeschaut und gesagt, ja, ob du überhaupt springen kannst da mit dem Teil, das gibt's noch gar nicht. Weiß man nicht, ob deine Karriere nicht so oder so vorbei ist. Und die 4-5 Tage bis zur OP, die waren echt Horror. Also da war auch innerlich, habe ich sehr, sehr viel Ängste gehabt. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Wie geht mein Leben weiter? Das war ja wirklich ein ganz einschneidendes Erlebnis. Das konnte mir auch keiner wirklich sagen. Auch kein Profisportler, ne, der da gesagt hat, ja klar, das gibt's hier überall auf der Welt. Und von daher, das war heftig. Aber kam meine Mutter dann auch noch zu mir und wir haben uns auch noch einen schönen Tag gemacht, so ein letzter Defi-freier Tag, haben wir ganz besonders für uns gestaltet und da hat sie mich auch mental nochmal gut drauf eingestellt auf die OP und seitdem mein Defi drin ist, ist alles wunderbar. Also ich habe den auch direkt integriert nach der OP, da bin ich aufgewacht und habe gesagt, hallo, da bist du, ich liebe dich jetzt schon und ja, so musst du umgehen, dann gehen die Heilungskräfte schneller voran, ja.
Wer hat dir außer deiner Mutter noch geholfen?
Natürlich, wo fange ich da an? Viele Leute, also halt, die in meinem engsten Kreis sind. Ne? Mein Trainer natürlich, der hat mit mir diese ganze Zeit durchgestanden. Mein damaliger Freund war immer für mich da, hat mich sehr unterstützt. Meine Eltern, klar, mein Papa auch. Ne? Meine besten Freundinnen, es waren sehr viele liebe Leute, meine Yogalehrerin vor allem, die hat mit mir am Anfang auch dann intensiv Yoga gemacht und geschaut, was geht denn, wie weit kannst du dich bewegen. Also ich bin einfach froh, dass ich ganz, ganz viele Leute um mich habe, die mir sehr viel Liebe geschenkt haben und das einfach wusste, ich bin nicht alleine damit und das braucht man auch im Leben. Also man muss auch nicht immer irgendwie alleine durch alles, ne? Und das macht dich dann auch stärker und ja, hatte ich.
Wie ist es denn jetzt mit dem Defi zu springen? Also musst du jetzt groß auf irgendwas achten oder gar nicht?
Jetzt nicht mehr. Also das letzte halbe Jahr, also die Sommersaison für mich, die war heftig, weil ich einfach meinen Arm noch nicht so hoch gekriegt habe und die neurologischen Prozesse waren einfach noch nicht so da. Hat nicht reagiert darauf, was ich gesagt habe. Aber es fing dann so letztes Jahr im Wintertraining an, dass ich gemerkt habe, oh, ich denke gar nicht mehr dran. Dazu kam halt einfach noch, dass meine Exzeitschläge so super niedrig sind. Die sind jetzt aktuell gerade bei 3500. Das hält jetzt schon ein halbes Jahr an. Das heißt, ich merke mein Herz nicht mehr beim Training. Ich kann halt viel besser trainieren und ich merke den Defi nicht mehr. Also beim Springwettkampf denke ich auch nicht dran, ich bin jetzt die Stabhochspringerin mit dem Defi. Ne? Das vergesse ich da einfach komplett und von daher hat sich das jetzt sehr, sehr gut integriert und ich bin total befreit in mir.
Du sagst gerade, diese 3.500, die sind aber auf den Tag berechnet, oder?
Genau, auf den Tag berechnet, aber von 18.000 auf den Tag. 3.000 kann auch jeder normale Mensch haben. Also im Moment bin ich auch sportlich, medizinisch gesund. Man kann mich jetzt nicht operieren. Ich habe gerade nichts Gefährliches in mir. Ich habe auch gerade nicht mehr diese blöden Salven, die diesen plötzlichen Herztod auslösen. Die sind auch nicht mehr auf dem EKG. Und das spüre ich natürlich. Und da arbeite ich wirklich jeden Tag dran, dass ich einfach nur dankbar bin für meine Gesundheit. Ich spüre auch wirklich jeden Tag meinen ganzen Körper, ach, wie schön es ist, gesund zu sein. Und darauf reagiert mein Körper und meine Ärzte sind einfach immer nur noch fassungslos und die freuen sich so sehr und sie sind sehr froh, wow, wir wissen gar nicht, was sie hier machen, machen sie einfach weiter, es ist so schön, die können sich das halt medizinisch nicht erklären, was in meinem Körper vor sich geht, nur ich weiß halt, wie ich das anzusteuern habe, klar.
Ich finde es sehr schön zu hören und ich glaube auch wirklich tatsächlich, dass die innere Einstellung und auch da die Kopfarbeit so entscheidend ist für das Thema Heilung, du hast es auch angesprochen, Heilungskräfte, was auch immer und selbst Leute, die nicht dran glauben, aber man muss tatsächlich sagen, da muss was dran sein.
Ja, definitiv. Also ich bin da natürlich schon sehr, sehr tief drin in dieser Materie. Man muss den Leuten natürlich auch erstmal so verklicken, dass es kein Hokuspokus ist. Ne? Meistens ist es auch so, geht man in irgendeinen esoterischen Laden rein und da denkt man auch, die Verkäuferin hat ein Räucherstäbchen zu viel geraucht. Ne? Davon bin ich auch total weg. Also ich zum Beispiel bin ein Mensch, der ist für alles offen. Ich bitte mir gerne meine Meinung. Ich höre aber auch jedem gerne zu und selektiere mir dann das raus, was für mich wichtig ist. Und ich weiß einfach, wie mächtig die Gedanken sind. Und wenn jeder Mensch darüber mal bewusst wird, was wir denken, wie wir mit uns reden, was das für eine Macht hat, dann würde man eigentlich aufhören, negativen Gedanken zu haben. Weil wir können schon mit unseren Gedanken eigentlich unser Leben steuern, klar. Weil das, was ich weiß, das Gehirn kann halt nicht unterscheiden zwischen Realität und Fiktion. Und die Bilder, die wir uns geben, auch wenn es gerade gar nicht so ist, denkt das Gehirn, ach so ist es, dann lebe ich danach. Und so konnte ich mich erstmal jetzt gesund machen.
Richtig stark. Unter anderem, was das Gehirn auch nicht kann, ist übrigens keine Nein-Formulierungen verarbeiten, weil alles, was Nein, Nicht und so weiter ist, das ist immer ganz spannend, wenn man zum Beispiel Eltern auf dem Spielplatz beobachtet, die dann sagen, bitte fall dort nicht runter. Dann kannst du im Endeffekt von ausgehen, was als nächstes passiert, nämlich das Kind plumps runter.
Genau, das Nicht existiert im Unterbewusstsein nicht. Wenn ich sage, ich will nicht krank werden, dann werde ich krank, weil unterbewusst sage ich mir auch, ich will krank werden. Das heißt, muss man umdenken, ich bin dankbar, dass ich gesund bleibe. So halt, ne? Also immer umformulieren und wirklich nicht an diese Negativität oder nicht denken. Ich stelle mir auch immer vor, wenn ich vor Reisen bin, ach wie schön, dass alles so staufrei ist, ne? Dass ich einen fließenden Verkehr vor mir habe, stelle mir dann Autos vor, wie der Verkehr ist und meistens klappt das aus. Kann man auch mit Parkplätzen am Anfang mal ausprobieren. Ist ganz spannend. Man kann das ja so ein bisschen spielerisch angehen, ne? Es muss ja gar nicht so verkorkst sein, sondern einfach mal testen. Man hat ja, und das ist ja genau der Punkt, man hat ja nichts zu verlieren. Man kann ja nur gewinnen. Entweder bleibe ich in meiner Komfortzone oder ich sage, ich probiere mal was aus und merke, mein Leben wird ja damit noch besser und dann dieses Spiel, Leben, spielt man dann immer wieder gerne weiter einfach.
Sehr cool. Wenn jetzt mal zwei Schwächen und zwei Stärken von dir, die dir spontan einfallen.
Zwei Stärken, ich lasse mich auf jeden Fall von nichts unterkriegen. Ich habe sehr großes Durchhaltevermögen und ich bin sehr organisiert. Schwächen würde ich sagen, vielleicht bin ich manchmal zu ungeduldig oder würde gerne mehr die Sachen kontrollieren, woran ich aber arbeite, mich von allem ein bisschen frei zu machen, ja.
Der Vorteil an so einen Geschichten ist, egal was du sagst, das hat immer alles zwei Seiten auch. Wenn du sagst Ungeduldigkeit, kann man auch sicherlich gucken, dass man auf der Kehrseite irgendwas Positives an Ungeduldigkeit, das heißt nämlich eigentlich, du bist interessiert und du willst irgendwas sofort schaffen.
Ja, richtig, so kann man es natürlich auch. Steckt immer was Positives dahinter, ne? Ja.
Wie sieht es denn aus mit Zielen? Kurz, mittel, langfristig?
Jetzt erstmal EM, ganz klar. Damit würde ich jetzt Geschichte schreiben, was auch unfassbar eigentlich ist. Es gab ja noch nie eine Sportlerin bei einer EM mit einem Defi. Und dann im Sommer oder schon im Herbst sind ja Weltmeisterschaften in Doha. Und natürlich dann das ganz große Ziel Olympia 2020. Also ich hatte damals vor Rio hatte ich eine schwere Handverletzung. Und das war natürlich nicht schön. Und deswegen möchte ich mir auf jeden Fall diesen Traum in meiner Karriere noch erfüllen, ganz klar.
Sehr cool. Vielleicht was du dir noch für die Zukunft wünschst, außer Gesundheit?
Gesundheit. Ja, einfach, dass ich durch meine Geschichte einfach vielen Leuten weiterhelfen kann, sie motivieren kann. Ich merke jetzt schon, dass es einen großen Anklang hat, dass mir viele Herzpatienten schreiben und dass die Reise einfach so weitergeht. Ne? Für mich ist einfach das, was jetzt passiert ist, ein Riesengeschenk und ich finde es halt ganz klasse, anderen Leuten halt damit auch weiterzuhelfen, sie zu inspirieren. Ja. Und das darf jetzt immer größer werden. Die mentale Welt soll immer mehr rausposaunt werden, ja.
Cool, dann sage ich vielen lieben Dank.
Danke dir auch.
Ich hoffe, das Interview hat euch mindestens genauso beeindruckt wie mich. Schön, wenn sich Sportler und Sportlerinnen mit mentalem Training so gut auskennen wie zum Beispiel Katharina. Alle Infos zu Katharina Bauer, die findest du in den Shownotes. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch auf iTunes zum Beispiel eine schöne Bewertung da. Dann spricht sich der Podcast noch mehr herum und viel mehr Menschen können ihn hören und sich vor allem weiterbilden. Ich wünsche dir eine geniale Restwoche und go for it, dein Head Coach Marc.